Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahn.
Heute gab es die meiste Zustimmung für die Zustimmung. Und damit Tag und Hallo zum Update-Podcast am 16. Januar. Über eine Neuregelung bei der Organspende wurde heute abgestimmt. Der Vorschlag von Gesundheitsminister Jens Spahn, der ist gescheitert. Er wollte ja, dass jeder automatisch zum Organspender wird. Und falls nicht, dann müsse man widerrufen. Daraus wird nichts. Die Zustimmungslösung hat gewonnen. Jeder muss also aktiv immer noch sein Go geben, wenn er Organe spenden will. Und die Diskussion, die lief jetzt schon einige Zeit.
Mir kam das zugute, denn ich habe im Laufe der Debatte meine Meinung geändert. Ich war nämlich ursprünglich für die Zustimmungslösung. Doch dann habe ich immer mehr gelesen und viele Gespräche geführt. Und langsam hat sich meine Meinung geändert.
Und so wie das der Parlamentarier Matthias Bartke von der SPD sieht, so ging das einigen. Wie weit die Reform bei der Organspende geht, was die Lösung genau mitbringt und wie jemand das beurteilt, der selbst ein Jahr lang auf eine Leber gewartet hat, das klären wir heute im Update. Außerdem schauen wir uns an, was 2038 kommt, nämlich anderer Strom aus der Steckdose bei uns. Spätestens dann soll Schluss sein mit der Braunkohleverstromung in Deutschland. Den Beschluss gab es auch heute. Und Theresa Nehm killt heute alle Bakterien und achtet gleichzeitig darauf, dass es der Umwelt gut geht.
Ja, das kann man nämlich in der Waschmaschine, da muss man einiges beachten. Also wir wissen ja schon, man sollte nicht so viel Energie verbrauchen, also nicht so warm waschen. Gleichzeitig können sich da aber Bakterien in der Waschtrommel bilden. Und man muss jetzt auch noch darauf achten, dass man nicht zu viel Mikroplastik rausballert ins Wasser. Das gehört auch noch dazu. Und ganz spannend ist dann nämlich, dass der Schonwaschgang gar nicht mal so gut ist.
Die Lösung für all das bekommt ihr hier im Podcast zum Update. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
War spannend heute im Bundestag.
Ohne dass wir die Widerspruchslösung diesmal schaffen. Wir kämpfen ja auch an dieser Stelle seit mehr als 10 Jahren dafür. Wird sich erneut nichts ändern.
Karl Lauterbach aus dem Team Widerrufslösung.
Wir sagen, eine Spende muss eine Spende bleiben. Ein aktiver, freiwilliger und selbstbestimmter Akt von Menschen, die in einem Höchstmaß von Solidarität für andere Menschen etwas geben.
Und das war Hilde Mattheis aus dem Team Zustimmungslösung. Das sind grob auch die beiden Positionen, die heute im Bundestag da aufeinander getroffen sind. Nichts Geringeres als die Organspende soll in Deutschland ja neu geregelt werden. Entweder alle wären automatisch Organspender, sei denn sie widerrufen, so will es unser Gesundheitsminister Jens Spahn und Karl Lauterbach, wie wir gerade gehört haben. Oder die Entscheidung muss aktiv erfolgen. Hier, ja, ihr dürft meine Organe nach meinem Tod nehmen. Darüber haben wir heute mit Volker Findhammer in unserem Hauptstadtstudio gesprochen. Der Bundestag hat sich für die Entscheidungsregelung ausgesprochen. Ist das ein gutes Signal für alle, die auf ein Organ warten in Deutschland?
Naja, das kommt jetzt darauf an, wie man das sieht. Es wäre auch bei der Widerspruchsregelung natürlich so, dass sich jetzt nicht grundsätzlich und sofort alles ändern würde. Auch die müsste dann ja noch konkret in Gesetze gefasst werden. Es heißt jetzt, dass die neue Regelung ohnehin erst ab dem kommenden Jahr so richtig in Kraft tritt, weil ja auch da Gesetzesänderungen notwendig sind. Also in diesem Jahr würde sich auch bei der Widerspruchsregelung definitiv nichts ändern. Die Befürworter der Widerspruchsregelung sagen natürlich, jetzt wird nur der kleinere Gang eingeschaltet, obwohl wir den größeren hätten einschalten müssen. Aber die Abstimmung heute war klar und deutlich und jetzt muss man auch erstmal damit leben.
Was ändert sich denn jetzt genau durch diese Neuregelung?
Naja, bisher kennen wir ja die Situation, dass eigentlich nur spenden kann, wer einen Spenderausweis bei sich trägt. Auf der einen Seite gibt es eine große Spenderbereitschaft. 84% der Bevölkerung sagen, ja, sie würden im Fall des Falles ein Organ spenden, aber nur 36% haben einen Organspenderausweis bei sich. Und das soll jetzt vereinfacht und verbessert werden. Und die Vereinfachung liegt tatsächlich in einem zentralen bundesweiten Register, das aufgestellt werden soll. Also ein Computer, in dem alles erfasst wird und der dann auch von den Transplantationskliniken abgerufen werden kann. Und da werden alle Menschen hinterlegt oder notiert, die sich eben für die Organspende entschieden haben. Und das soll auch verbessert werden, das Verfahren, indem es beispielsweise regelmäßig bei Ärzten Beratungsgespräche gibt. Indem man beispielsweise, wenn man einen Personalausweis abholt, dann auch auch nochmal gefragt wird und auch dort irgendwie das Formular ausfüllen kann, das dann hinterlegt wird. Also einfach die Versuche, Menschen für die Organspenden zu gewinnen, sollen kontinuierlich verbessert werden, um mehr Menschen davon zu überzeugen, dass das ein wichtiges und notwendiges Gut ist. Und die würden dann alle in dieses neue Register eingetragen werden, sodass dann im Fall des Falles potenziell mehr oder schneller Menschen zur Verfügung stehen würden für die Organspende, sofern sie der Tod ereilt.
Lass uns nochmal drauf schauen, wie es zu all dem kam heute. Wie lief denn die Debatte genau ab?
Naja, die Debatte insgesamt wurde jetzt ja schon über ein Jahr geführt. Jens Spahn hat ja quasi seinen Vorstoß im vergangenen Sommer schon gewagt. Dann gab es eine erste Debatte im Herbst. Insofern waren heute alle vorbereitet. Und da traten ja dann 24 Rednerinnen und Redner auf. Und das Interessante war ja, alle durften 5 Minuten sprechen, alle quer durch die Fraktionen. Also es kamen Abgeordneten aus der SPD, die für und andere, die dagegen gesprochen haben. Das Gleiche galt für die Union oder auch für die AfD und auch für die FDP. Aus allen Fraktionen gab es Abgeordneten, die quasi entweder auf der einen oder auf der anderen Seite standen, und alle haben versucht, das zu begründen. Und das Entscheidende oder Wichtige fand ich, deshalb ist es wahrscheinlich auch so ausgegangen, dass viele halt die Zweifel hatten, dass mit der Widerspruchslösung tatsächlich das Selbstbestimmungsrecht jedes Einzelnen zu stark in Frage gestellt wird. Und das dürfte in meinen Augen am Ende auch ausschlaggebend gewesen sein für das Ergebnis.
Jetzt ist es nun mal so, bei moralisch oder ethischen Fragen wie bei dieser, da ist es im Bundestag so, dass der Fraktionszwang aufgehoben wird. Sprich, jede Politikerin und jeder Politiker entscheidet dann nach seinem Gewissen und nicht nach dem, was seine Partei für gut hält. Trotzdem bleibt so ein bisschen das Gefühl, dass am Ende vom Tag unser Gesundheitsminister Jens Spahn so ein bisschen verloren hat. Hat das denn Konsequenzen für ihn?
Nee, das hat es erstmal nicht. Er hat ja heute auch schon getwittert, dass er sich ja auch jetzt hinter den Entscheidungslösungen stellen wird. Auch die erfordert ja gesetzliche Änderungen, die durch sein Ministerium gemacht werden müssen. Auf der anderen Seite gehe ich davon aus, wenn jetzt dann die Entscheidungslösung im kommenden Jahr, also ab 2021 kommen wird, dann wird mit Sicherheit auch in der kommenden Legislaturperiode das Thema nochmal auf den Tisch kommen. Dann zumindest, wenn diese neue Entscheidungslösung dazu führt, dass es eben nicht zu deutlichen Verbesserungen kommt. Also da werden sich jetzt alle Befürworter ein wenig Zeit lassen, dass man mal schaut, passiert etwas tatsächlich durch diese neue Lösung, die es heute gegeben hat. Und wenn dem nicht der Fall ist, dann wird es mit Sicherheit einen weiteren Anlauf zur Widerspruchslösung geben, weil die Befürworter derer immer wieder sagen, schaut euch in anderen europäischen Staaten um, da läuft es besser als bislang in Deutschland.
Überraschend schnell und deutlich hat der Bundestag zum Thema Organspende entschieden. Gesundheitsminister Jens Spahn wollte eine Widerspruchslösung, die ist heute durchgefallen. Die Entscheidungslösung wird kommen. 432 Abgeordnete haben dafür gestimmt. Die Informationen dazu von Volker Findhammer aus unserem Hauptstadtstudio.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Der Bundestag hat heute eine Reform der Organspenderegeln bei uns in Deutschland beschlossen. Alle sollen künftig mindestens alle 10 Jahre beim Ausweis abholen auf das Thema Organspende angesprochen werden. Außerdem soll ein Online-Register eingeführt werden, in dem die Spendenbereitschaft dann dokumentiert wird. Und es soll das Zustimmungsrecht gelten. Man muss also aktiv sein Go geben, wenn man Organe spenden möchte. Die Widerrufslösung von Gesundheitsminister Jens Spahn, die fand keine Mehrheit. Wir haben mit Rebecca gesprochen, die auf eine Spenderleber angewiesen war. Aktuell lebt sie mit einer ihres Onkels. Ich wollte von ihr wissen, wie sie die Entscheidung des Bundestags heute findet.
Ich finde es schade. Ich muss sagen, also es war einfach eine große Chance, da was wirklich zu ändern und einen mutigen Schritt zu gehen. Und im Endeffekt bleibt irgendwie alles beim Alten.
Warum glaubst du denn, dass durch diese Zustimmungslösung sich nicht so viel ändern wird?
Weil ich muss sagen, es gibt einfach viele der Argumente, die für diese Lösung gebracht wurden, die mich nicht hundertprozentig überzeugt haben. Mhm. Wo ich sagen muss, zum Beispiel kam ja das Argument, dass man vor allem in den Kliniken was ändern muss, dass da auf jeden Fall angesetzt werden muss. Da wurde aber angesetzt bereits letztes Jahr, was Jens Spahn ja auch selber gesagt hat. Und trotzdem wird dieser Punkt wieder angebracht. Mhm. Das erklärt sich meines Erachtens nicht wirklich. Wenn man da ja schon angesetzt hat und es nichts geändert hat, dann muss man doch schauen, okay, was kann man noch anderes machen? Mhm. Und auch wieder dieses Argument, okay, ich will nicht, dass über meinen Willen hinaus über mich bestimmt wird, was ja faktisch einfach nicht so ist. Es ist falsch. Man hat immer noch die Möglichkeit, sogar die Pflicht, sich zu entscheiden.
Ja, man muss ja aktiv werden. Ich meine, das ist natürlich, genau. Die Widerspruchsregelung ist schon, so kann man es auch lesen, ein krasser Eingriff in die Selbstbestimmung. Das hat man in der Debatte ja schon gehört, weil man eben aktiv Nein sagen muss.
Genau, ja, das ist tatsächlich so, das hat er ja auch nie beschritten. Mhm. Aber wenn man schaut, wie viele pro Organspende sind, wie viele aber nur einen Ausweis haben, da geht es ja schon los. Und was ich auch einfach erschreckend finde, ist, wie wenig denn eigentlich darüber aufgeklärt werden soll. Ich finde es einfach ziemlich unwahrscheinlich, dass jemand, okay, ich bin jetzt zum Beispiel ständig bei meinem Hausarzt wegen der Spende, wegen der Organtransplantation, weil ich einfach Medikamente brauche, ein Check-up und so weiter. Mhm. Aber andere sind vielleicht ein paar Jahre gar nicht da. Mhm. Oder wenn man sich einfach alle 10 Jahre nur mit dem Thema auseinandersetzt, es kann viel passieren in 10 Jahren.
Aber ich meine, da hat es ja schon was gebracht, könnte man heute sagen, weil man hat sich ziemlich lange darüber unterhalten. Wir haben auch ziemlich lange auch berichtet. Man hat dieses Thema ja schon auf die Platte gehoben, oder?
Ja, aber momentan ist das so. Das ist jetzt so, das war vorher viel schlechter durch diese ganzen Organspendeskandale, wo es ja nicht darum ging, jemanden Willen oder Bereitschaft zur Spende ging, sondern um die Patienten, die diese Organe bekommen sollten. Da wurde sehr viel über die Organspende geredet, sehr negativ, danach ganz lange gar nicht mehr, außer dass die Zahlen schlecht sind und jetzt durch die Diskussion wieder. Und was ich mich dann halt frage ist, okay, kann man das so aufrechterhalten, diese Kultur der Organspende und diese Kultur darüber zu sprechen, oder wird das genauso wieder abflachen, wenn man halt bei Behördengängen oder beim Hausarzt darüber informiert wird.
Höre ich daraus, Rebecca, kannst du überhaupt nicht nachvollziehen, dass Menschen aus Gewissensgründen das ablehnen, ihre Organe zu spenden?
Das können die gerne machen. Das ist mir tatsächlich ziemlich egal. Das geht mich gar nichts an. Also mein Onkel, der mir seine Leber gespendet hat, ist zum Beispiel dagegen, seine Hornhaut zu spenden. Das ist für mich total in Ordnung, wenn er das nicht möchte. Für mich ist es auch in Ordnung, wenn jemand sagt, okay, das kann ich nicht mit mir selbst vereinbaren. Wichtig ist, dass man es festhält, dass man mit seinen Angehörigen darüber spricht, dass es irgendwo steht und dass die Entscheidung gefallen ist. Das nimmt zum einen einfach Druck auch von den Angehörigen weg und man hat es mit sich selbst entschieden. Und man hat sich mit diesen Gedanken beschäftigt, auch, dass es einen ja selbst auch treffen kann, dass man Organe braucht im besten Fall und dass man sich entscheidet, okay, kann ich das mit mir vereinbaren? Mhm. Ich kann das gut nachvollziehen.
Was würdest du dir denn als Betroffene wünschen, damit dieses Thema, sagen wir mal, optimiert werden kann? Aufklärung haben wir schon drüber gesprochen, sicherlich ja. Was noch?
Kontakt. Das liegt auch in den Händen der Transplantierten, dass wir selbst auch sagen, okay, passt auf, wir sind transplantiert, wir reden darüber, ihr könnt uns alles fragen, wie das ist und so weiter. Braucht auch keine Berührungsangst zu haben, aber ich glaube, das bringt einfach am meisten. Und das ist auch das, was ich bisher mitbekommen habe, wo die meisten Leute auch einfach positiv drauf reagieren. Also ich habe auch selbst schon Nachrichten bekommen, ja, was du geschrieben hast, das hat mich zum Nachdenken darüber gebracht, ich habe mich davor damit noch nicht auseinandergesetzt. Und das ist halt das, wo man merkt, okay, man bringt halt wirklich was voran auch in dieser Debatte.
Das ist die Haltung und Meinung von Rebecca, die aktuell mit der Leber ihres Onkels lebt. Sie ist angewiesen gewesen auf diese Spenderleber. Ein Jahr lang war sie auf der Warteliste, erst dann hat es geklappt in der eigenen Familie. Die ausführliche Geschichte von ihr, wie es dazu kam und warum sie auf diese Leber angewiesen ist, könnt ihr nachhören in unserer Sendung ab 21.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Na, das kennen wir doch von der Waschmaschine. Dreht sich immer schön im Kreis. Ja? Bei 40 Grad waschen. Ja, oder doch bei 30 Grad lang, kurz waschen. Jeder hat da so seine eigene Philosophie und man muss einiges beachten. So trivial ist es nämlich nicht. Beim Wäschewaschen wird die Wäsche denn wirklich sauber. Gleichzeitig sollte man die Umwelt irgendwie schonen. Und neuerdings gehört auch dazu, möglichst wenig Mikroplastik ins Abwasser zu waschen. Forscher an der britischen University of Leeds haben das untersucht, gemeinsam mit einem Waschmittelhersteller. Und sie haben sich gefragt, bei welchem Waschgang viel und bei welchem wenig Mikrofasern ins Abwasser gespült werden. Theresa aus unserem Team hat sich es genauer angeschaut. Was passiert denn genau da beim Waschen?
Also die Forscher gehen davon aus, dass durch das Waschmittel und durch das Wasser die Kunststofffasern abgelöst werden, also zum Beispiel von Elastan, Polyester, Acryl. Und es sind wirklich pro Waschgang ungefähr 500.000 bis 6 Millionen Mikrofaserteilchen. Mhm. Und die landen dann eben in unserem aufbereiteten Wasser, weil die Kläranlagen diese winzigen Teilchen nicht filtern können.
Das heißt, wie muss ich die Wäsche waschen, damit möglichst wenig wenige von diesen Mikrofasern rausgehen?
Also in der Studie wurden zwei Waschgänge verglichen. Einmal 30 Minuten Programm mit 25 Grad und einmal 85 Minuten Programm bei 40 Grad. Und als Ergebnis kam raus, ist es wirklich besser bei kühleren und kürzeren Programmen. Da werden nämlich 52% weniger Mikrofasern abgelöst und auch 74% weniger Farbpartikel. Also die Kleidung bleibt länger frisch. Mhm. Und interessant ist auch dabei, dass der Schleudergang nicht so relevant ist, denn es lösen sich mehr Mikrofasern ab, je länger die Kleidung im Wasser liegt. Also zum Beispiel so ein Schonwaschgang, da werden ordentlich Mikrofasern ins Wasser gespült.
Okay, dann ist kürzer und kühler Waschen nicht nur besser, was Mikroplastik angeht, sondern auch ja, besser für die Umwelt, weil es weniger Energie verbraucht?
Ja, genau. Also weil Wasser muss ja erstmal erwärmt werden und dafür braucht man Strom und das kostet natürlich und verursacht CO2. Und das Umweltbundesamt hat das mal ausgerechnet. Die spielen da verschiedene Faktoren natürlich auch mit rein, wie energieeffizient so eine Maschine auch ist. Mhm. Aber sie haben alles mit eingerechnet an den Faktoren und sagen, wenn wir mit 30 Grad statt mit 40 Grad waschen, sparen wir ca. 38% an Strom pro Jahr.
Ah ja. Also wenn es um die Umwelt geht, dann können wir festhalten, kalt und kurz waschen. Jetzt habe ich ein bisschen Eindruck, wenn man die Sachen immer so bei 30 Grad schön rumschleudert und wäscht, dann muffen die irgendwann. Mhm. Also Flecken mögen ja vielleicht bei der Temperatur rausgehen, aber man will sich ja so richtig frisch und wohlfühlen in der Klamotte.
Ja, das ist wirklich so ein Problem unserer Zeit. Ich habe heute mit Dirk Bockmühl gesprochen. Der hat mir das mal erklärt. Er ist Professor für Hygiene und Mikrobiologie an der Hochschule Rhein-Waal.
Das ist in der Tat auch ein Problem, was wir seit einiger Zeit verstärkt beobachten, weil eben die Waschtemperaturen im Schnitt mit den modernen Geräten auch vor allem runtergehen. Und das fördert dann natürlich das mikrobielle Wachstum in der Waschmaschine. Aber in der Tat ist es schon gut, wenn man da ein bisschen drauf achtet, auch ab und zu mal höhere Temperaturen zu nehmen, weil sonst kriegt man tatsächlich Geruchsprobleme oder möglicherweise, wenn jemand eine Infektion in der Familie hat, sogar auch noch Erkrankungen, die man nicht haben will.
Also ab und zu mal höhere Temperaturen heißt, ich mache einmal im Monat schöne Kochwäsche mit den Handtüchern oder Spültüchern und dann ist gut?
Das habe ich ehrlich gesagt auch gedacht, einmal schön durchkochen. Muss man aber gar nicht, sagt Dirk Bockmühl. Es reichen wohl auch 60 Grad, aber in Verbindung mit Pulverwaschmittel.
Wir haben eine Komponente, die nennt sich Sauerstoffbleiche. Das steht übrigens auch immer auf den Packungen hinten drauf, wenn ich mir nicht ganz sicher bin. Und diese Komponente ist eigentlich verantwortlich dafür, dass die Mikroorganismen abgetötet werden, im Wesentlichen. Und Bleiche, Sauerstoffbleiche, bekomme ich nur in feste Waschmittel, also in Pulver- und Perlenform, aber eben nicht in Flüssigwaschmittel.
So, das heißt jetzt aber nicht, dass das Pulverwaschmittel per se besser ist, aber es macht die Maschine einmal schön sauber.
Und wegen Umwelt nicht die Funktionssportsachen bei 60 Grad waschen, weil dann die Mikrofasern rausgehen. Ne?
Exakt, eher dann die Baumwollhandtücher oder eben die Bettwäsche oder die Unterwäsche. Und da wird empfohlen, wie gesagt, 60 Grad Waschgang ein- bis zweimal im Monat, das ist wichtig und das reicht dann auch. Und auch noch ganz wichtig, das Waschmittelfach und das Bullauge einfach mal offen lassen, damit die Maschine trocknen kann.
Und kein Schimmel irgendwie reinkommt. Ja. Fassen wir nochmal zusammen kurz. Gut für die Wäsche sind 30 Grad und Kurzwaschgang ist auch gut für die Umwelt. Zweimal im Monat dann aber 60 Grad mit einem Bleichmittel, damit die Maschine keimfrei wird.
Exakt.
Haben wir wieder was gelernt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Bisschen stolz klang er schon heute Morgen unser Bundesfinanzminister Olaf Scholz.
Deutschland als eine der leistungsfähigsten und erfolgreichsten Wirtschafts- und Industrienationen der Welt ist jetzt mit großen Schritten dabei, das fossile Zeitalter zu verlassen.
Olaf Scholz hat sich letzte Nacht geeinigt mit anderen Ministern aus der Bundesregierung und mit mehreren Ministerpräsidenten, wie das genau ablaufen soll mit dem Kohleausstieg. 2038 soll Schluss sein mit der Braunkohle bei uns. Das erste Braunkohlekraftwerk soll schon Ende des Jahres abgeschaltet werden. Das kritisieren Umweltverbände, sagen 2028, das alles viel zu spät. Theo Gers ist unser Wirtschaftsexperte im Hauptstadtstudio. Ist das jetzt denn alles schon beschlossene Sache mit 2038 oder kann da noch eine Verlängerung kommen?
Naja, auf dem Papier steht 2038 und steht sogar drin, es könnten sogar 3 Jahre früher werden, nämlich 2035. Das will man 2026 und 2029, da gibt es 2 Überprüfungstermine, nochmal prüfen, ob das gehen würde. Aber da hat zumindest heute einer schon mal riesengroße Zweifel angemeldet, Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer. Er stellt schon heute die Fragen, die dann 2026 und 2029 bei den Überprüfungen gestellt werden müssen.
Hat sich das Ganze positiv entwickelt? Sind die Energiepreise in Ordnung? sind wir immer noch unabhängig vom Ausland mit unserer Energieversorgung? Haben wir Netzstabilität? Und wenn das der Fall ist, gehen wir unseren vereinbarten Weg weiter. Wenn nicht, müssen wir nachsteuern. Und dann kann es sein, dass das ein oder andere Kraftwerk oder der ein oder andere Kraftwerksblock auch länger am Netz sein muss.
Ja, für Umweltverbände ist das natürlich völlig inakzeptabel, wie du dir denken kannst. Aber es zeigt sich, Thilo, der Kohleausstieg, egal wann er jetzt kommt, er wird uns noch etliche Jahre beschäftigen und auf Trab halten.
Jetzt soll es erstmal Geld geben. Fast 4,5 Milliarden Euro Entschädigung sollen die Betreiber der Kohlekraftwerke in den nächsten 15 Jahren bekommen. Wie siehst du das? Ist das viel? Ist das wenig?
Es ist viel. Und es gibt nicht wenige hier in Berlin, die sagen, das hätte man auch billiger haben können. Eine, die das sagt, ist zum Beispiel die Klimaökonomin Claudia Kempfert.
Die hohen Entschädigungszahlungen für Kraftwerke, die ohnehin nicht mehr so viel wert sind, ist teuer für den Steuerzahler. Also da hätte es deutlich preiswertere Lösungen gegeben. Also in der Summe wenig Klimaschutz für sehr viel Geld.
Ja, und sie sagt, sie begründet das damit, die Claudia Kempfert, sie sagt, man hätte zum Beispiel auf den europäischen Emissionshandel setzen können. Der verteuert nämlich die Verstromung von Braunkohle. Er hat sie auch schon verteuert in den letzten 1-2 Jahren. So sehr, dass viele Kraftwerksblöcke nur noch auf Sparflamme gefahren wurden oder ganz vom Netz genommen wurden. Und da kommt jetzt auch die Kritik, dass man eben sagt, und diese alten Mühlen, diese alten Blöcke, deren Stilllegung, die lassen sich RWE und die anderen Betreiber jetzt auch noch mit diesen Milliardenzahlungen, fast 4,5 Milliarden sind es ja, noch vergolden. RWE, das muss man der Ehrlichkeit halber hinzufügen, sagt dagegen, die Entschädigung von 2,5 Milliarden Euro, die allein dieser Konzern erhalten wird, die decke nicht mal den Schaden, den der Konzern habe durch den vorgezogenen Kohleausstieg und die jetzt nötigen Umstrukturierungen. Man muss ja sehen, die Tagebauer, alles das muss umgestellt werden auf jeweils das Kraftwerk, das dann noch in Betrieb bleibt. Aber wie gesagt, das sind die zwei Meinungen und die Regierung mittendrin dazwischen, die sagt eben, tja, das war eben der Preis, ohne diese Summe gestern kein Kompromiss.
Die Leute, die für diese Konzerne arbeiten, die können dann natürlich nicht sagen, tja, das ist jetzt die Einigung. Was heißt denn diese Einigung konkret für die Arbeitsplätze?
Naja, die Jobs gehen natürlich peu à peu weg, aber peu à peu, darauf müssen wir eben die Betonung legen, sie gehen sozialverträglich weg. Die Kumpel erhalten ein Anpassungsgeld, das heißt, man könnte jetzt fast etwas zynisch sagen, sie fallen weich. Die große Hoffnung ist zudem, dass die Zeit bis dahin, also bis in die 30er Jahre reicht, um neue Jobs zu schaffen. Die Hoffnungen ruhen bekanntlich unter anderem auf dem Bund, er soll Einrichtungen in diese Regionen verlagern. Hoffnungen ruhen auch auf der Bundeswehr und zum Beispiel diese Zahlungen an die Kumpels, die laufen auch bis 2043 und wir reden da über Milliardenbeträge insgesamt. Wenn man das vergleicht damit, dass andere, die nicht so weich fallen, nichts bekommen, man denke mal an die Windindustrie, wo fast doppelt so viele Jobs in den letzten 2 Jahren weggefallen sind wie demnächst in der Kohleindustrie, dann dürfen die Kohlekumpel eigentlich nicht klagen.
Die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten der Kohleländer haben sich auf einen Zeitplan für die Abschaltung der Braunkohlekraftwerke geeinigt. 2038 soll Schluss sein. Informationen dazu waren das von Theo Gers aus unserem Hauptstadtstudio.
Deutschlandfunk Nova. Update.
12 Millionen Hunde leben allein in deutschen Haushalten. Jetzt ist es ja so, auch wenn es die Hunde gerne hätten, dass Hundehalter nur mal arbeiten gehen müssen oder mal einkaufen oder auf Toilette, was auch immer. Das heißt, der Hund ist auch mal alleine zu Hause. Spotify möchte da jetzt einspringen als Hundesitter und gibt einen Podcast raus, der sich ausschließlich an Hunde richtet. 2x5 Stunden gibt es da im Angebot, die den Hund mit Geräuschen, mit Musik und mit hundeorientierten Moderationen versorgen. Unser Redaktionshund Christian Schmidt hat mal reingehört.
Hello you. I've got good news. Today is another lovely day. It makes me so happy to start the day off seeing your happy face.
Das ist er jetzt nun, der Hunde-Podcast. 2x300 Minuten Dog-Content, also Content für Dogs. Mit männlicher Stimme und mit weiblicher Stimme.
Ah, there you are. Oh, I just love seeing that look on your face.
Man merkt ziemlich schnell, dass es bei einem selbst funktioniert und man selbst gute Laune bekommt. Aber funktioniert das wirklich für den Vierbeiner daheim? Gibt es das Wunderrezept Podcast an, Hund hat Spaß alleine?
Nee, den gibt es nicht. Es ist total abhängig davon, was für einen Hund ich habe.
Sagt Susanne Kautz, Hundetrainerin und Hundesachverständige für das Land Nordrhein-Westfalen. Die kennt sich aus und sie sagt, so einfach ist es nicht.
Es kommt auf das Alter des Hundes an, auf die Rasse, auf die Herkunft, auf die Vergangenheit des Hundes. Habe ich zum Beispiel einen quirligen Hund oder schon eher einen ruhigen Hund. Da brauche ich ganz individuelle Ansätze.
Ob mit oder ohne Hunde-Podcast, ich will wissen, wie es generell funktioniert mit dem Alleinelassen. Ich bin im Kölner Volksgarten. Da ist eine Menge los. Ich treffe viele Leute, die auch an einem Werktag Zeit für ihren Hund haben. Aber manchmal geht es eben nicht anders. Da müssen sie weg. Wie klappt das?
Die heulen und schreien und bellen und heulen im Konzert.
Okay, manchmal klappt es also gar nicht. Manchmal gibt es Tricks.
Ich habe eine Kamera und kann das beobachten, die schlafen dann. Aber normalerweise nehme ich die auch mit zur Arbeit. Aber wenn ich jetzt irgendwo hinfahren muss oder wir gehen aus, dann sind die auch mal 4 Stunden alleine zu Hause. Passiert gar nichts.
Ja, Hunde allein lassen ist kein Problem, weil man die von Anfang an dran gewöhnt. Und mein Hund, der ist dran gewöhnt und der schläft dann und sitzt vor der Tür, wartet, bis ich zurückkomme.
Die Expertin rät auch, früh mit dem Training anfangen, immer mal ein bisschen länger wegbleiben, dann stehen die Chancen am besten. Es bleibt eine heikle Sache mit dem Alleinelassen. Die Idee hinter dem Hunde-Podcast ist einfach. Eine beruhigende Stimme, stets mit positiven Inhalten, soll den Hund vom Ausrasten abhalten. Dazu gibt's auch ein paar Fun-Facts für den Hund.
Hey, guess what? People who live with lovely dogs just like you can experience lower blood pressure. It might be because you help keep us calm, or it might be because you are an absolutely wonderful, unique form of amazing creation that us humans simply don't deserve.
Wow, am Ende ist er voll eingebildet, wenn man zurückkommt. Aber tatsächlich, die ständige positive Bestätigung von dieser Stimme kann problematisch werden, sagt Hundetrainerin Kautz.
Ich hätte da jetzt ein bisschen die Sorge, weil da werden ja tolle positive Dinge die ganze Zeit erzählt. Wie verknüpft der Hund das, wenn der in der Zwischenzeit ein Sofakissen zerlegt? Oder an einem Fenster steht und ein Nachbars Katze anbellt und im Hintergrund sagt eine Stimme, er ist der beste Hund der Welt.
You stay and be good, because you're such a good dog. That's why everyone loves you.
Es kann aber auch sein, leider, dass das alles Mumpitz ist. Denn, das muss man zugeben, so doof sind Hunde dann eben doch nicht.
Hunde reagieren auf Hunde, die draußen bellen, die jetzt wirklich da sind, eher als auf Hundegebell, das jetzt von einer CD kommt oder aus dem Fernsehen kommt. Das können Hunde unterscheiden. Deswegen vermute ich, dass es kein adäquates Mittel ist, eine technische Stimme, ich meine, sie gehört einem Menschen, aber sie kommt halt aus einem Lautsprecher, einzusetzen, um den Hund zu beruhigen. Wenn es funktioniert, super. Ich vermute, dass es aber Einzelfälle sind.
How lucky am I that I've been able to hang out with you before I have to head off? I'd stay here and stroke you all day long if I could.
Ich glaube übrigens, dass ich dieser Einzelfall bin. Ich habe keinen Hund zu Hause, aber ich liebe diesen Podcast. So viel Lob am Stück und so viel Liebe.
All warm and calm and cozy.
Ich möchte sofort ins Körbchen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir sprechen jetzt über Bärtierchen. Und ich erzähle euch mal ganz kurz behind the scenes, als wir da in der Redaktionssitzung heute drüber gesprochen haben, waren alle so, oh, wie süß. Und wenn man die Dinger sich mal anguckt, dann denkt man, hoho, wie fett. Mini-Presswurst sind kleiner als 1 Millimeter. Wahre Überlebenskünstler, das können sie dann doch wirklich. Sind überall zu finden, im Meer, Süßwasser, auch an Land. Können sogar im Weltall überleben bei extremer Kälte, Trockenperioden. Gar kein Problem, radioaktive Strahlung auch kein Problem, unkaputtbar nicht hochzukriegen, hatte man jahrelang gedacht, haben wir darüber berichtet. Aber eine Studie aus Dänemark hat jetzt offenbar die Achillesferse dieser Supertierchen gefunden, erhöhte Temperatur. Ab 37 Grad bekommen einige dieser Tiere, die für die Forschung extra aus Regenrinnen von dänischen Dächern geholt wurden, nämlich Probleme. Karin Hoberg vom Senckenberg Museum für Naturkunde in Görlitz hat mit diesen Bärchen schon geforscht und mein Kollege Klaus Janssen hat mit ihr heute sprechen können und sie erstmal gefragt, ob das jetzt das Ende ist des Bärtierchen-Mythos als Überlebenskünstler.
Nein, also ich glaube schon, dass es ganz großartig ist, welche Strategien die Bärtierchen entwickelt haben, um die Unbille der Natur, die sie umgibt, zu überleben. Also ich halte das für ganz großartig, was die Bärtierchen können. Damit sind sie zwar nicht einzigartig, denn das können auch andere mikroskopisch kleine Tiere, wie zum Beispiel die Fadenwürmer oder auch die Rädertierchen. Die können also alle in einen Überdauerungszustand übergehen. Das haben sie zum Beispiel gezeigt. Da wurden die ja in die Umlaufbahn unserer Erde geschickt, also mit der Europäischen Raumfahrtsorganisation, und haben da zum Beispiel die kosmische Strahlung überstanden, sind also danach wieder zum Leben erwacht. Das waren nicht nur die Bärtierchen, sondern auch die Fadenwürmer und die Rädertierchen, die da mit waren und das zeigen konnten, aber nicht ganz so bekannt wie bei den Bärtierchen, weil die sind einfach knuffiger.
Die haben eine bessere Lobby sozusagen.
Die haben eine bessere Lobby, ganz genau.
Was haben denn die Forschenden aus Dänemark genau rausgefunden eigentlich? Also ab 37 Grad wird es ein bisschen kritisch für diese Tierchen, oder?
Also ab 37 Grad wurde es für die Bärtierchen, die von Moospolstern vom Dach entnommen wurden, also die praktisch aus ihrem Lebensraum direkt kamen, wurde es dann kritisch. Aber mich verwundert es jetzt auch nicht weiter, weil die müssen das dort ja nicht können, weil die Temperaturen bis vor kurzem da die 36 Grad auch nicht überschritten haben in Dänemark.
Die Hälfte dieser Tiere ist gestorben, 24 Stunden, nachdem sie diese 37 Grad aushalten mussten. Das heißt aber nicht, dass die nicht anpassungsfähig wären, oder?
Also zum einen kann man sagen, das schaffen sowieso nie, also in der Regel nicht alle Tiere, sondern immer ein Teil, ein bisschen Schwund ist eigentlich fast immer. Also nicht jeder Organismus kann da gleich drauf reagieren. Es ist ja auch so, dass nicht jede Bärtierchenart an jede verschiedenen Umweltveränderungen angepasst ist. Mhm. Also zum Beispiel Tiere, die in Gewässern leben. Es gibt ja auch Bärtierchen, die in Meeresböden zum Beispiel, in den Sedimenten zu Hause sind oder auch in Flüssen und Seen da in den Sedimenten hausen. Die müssen zum Beispiel Trockenheit nicht überdauern können, weil das passiert in ihrem Lebensraum nicht. Und so ist das meiner Meinung nach auch mit den dänischen Bärtierchen zu verstehen, die mussten bis jetzt in ihrem Lebensraum nicht Temperaturen über 37 Grad aushalten.
Okay, aber wenn es dann sozusagen relativ plötzlich kommt, dann wenn in Dänemark jetzt plötzlich mal die 40 Grad Sommerwelle durchgeht, könnte das vom Klimawandel her ein Problem sein für die Bärtierchen, oder?
Das könnte für die, die dann da oben auf dem Dach leben und dem dann tatsächlich direkt ausgesetzt sind, könnte das zum Problem werden. Ja, also der Klimawandel hat vielleicht für die eine oder andere Art dann auch tatsächlich nochmal etwas in petto, was die Arten bisher noch nicht durchleben mussten, ja.
Was natürlich schade wäre für diese Tierchen, die sind nämlich relativ faszinierend. Sie haben auch zum Sexualleben dieser Tiere geforscht. Was haben Sie denn daraus gefunden?
Es ist tatsächlich so, dass viele Bärtierchenarten, die brauchen überhaupt keinen Sex. Die leben nur mit Weibchenpopulationen, da gibt es überhaupt keine Männchen. Mhm. Aber es gibt auch Bärtierchenarten, die, wie wir Menschen, auch für die Fortpflanzung Männer und Frauen brauchen. Es sind tatsächlich immer die Männchen, die nach den Weibchen suchen. Die Weibchen bewegen sich dann kurz bevor sie befruchtungsfähig sind überhaupt nicht mehr und die Männchen müssen irgendwie zu diesen Weibchen gelangen. Dann muss das ja richtig zeitlich aufeinander abgestimmt sein. Das muss ja passen, also dass Eizelle und Spermium sich finden und auch bereit sind. Und dafür gibt es dann ein längeres Vorspiel, wo Männchen und Weibchen sich praktisch verständigen und beide anzeigen, dass sie bereit dafür sind, diese Eizellen und Spermien eben abzugeben, damit das dann auch zur Befruchtung und zum Nachwuchs führen kann. Also ganz erstaunliche Tiere.
Karin Hoberg vom Senckenberg Museum für Naturheilkunde in Görlitz zusammen im Gespräch mit meinem Kollegen Klaus Jansen über Bärtierchen. Sind also anpassungsfähig und die 37 Grad, die vielleicht in Zukunft kommen in Dänemark, die kann dieses Tierchen dann auch irgendwann mal parieren. Faszinierend.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.